Herzlich willkommen zum Bibelpodcast, Folge 38. Wir sind im Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Letztes Mal haben wir uns schon die Verse vorangeschaut mit der Stammlinie Jesu, dass er aus der königlichen Linie König Davids stammt, somit auch ein rechtlicher Erbe juristisch, dadurch, dass er Adoptivsohn des Josefs war, juristisch auch in königlicher Abstammung war und das Recht hat auf die Krone. Jesus Christus und seine Geburt. Das möchte ich jetzt lesen, die Verse 18 bis 25. Da heißt es so: Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte, sie heimlich zu verlassen. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Emmanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwacht, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. Soweit die Geburtsgeschichte Jesu. Wunderbar. Jesus Christus, ja, wie Matthäus das hier erzählt, also er geht hier von einer historischen Tatsache aus, dass er so schildert. Nun vorher die Stammlinie, dass er aus dem Stamm Davids war, das lesen wir hier auch nochmal, dass Josef auch aus dem Stamm Davids ist und dieser Jesus kommt jetzt hier zur Welt. Und nicht irgendein Jesus, sondern es ist die Geburt Jesu Christi. Die Geburt Jesu des Messias Israels, auf den alle schon so lange gewartet haben. Ja, Matthäus nennt auch hier auch wieder eine alttestamentliche Prophetie aus Jesaja, auch 600 bis 700 Jahre vor Christus, die schon eingegeben worden ist, gesagt worden ist, dass der Messias kommen wird, dass eine Jungfrau ihn gebären wird, und hier taucht auch wieder Maria, die Mutter, auf, und in der Zeit, wo sie mit Josef vertraut war. Also vertraut, der Begriff hier in Luther 2017 bedeutet natürlich auch verlobt, so wie wir das kennen, aber es ist nicht ganz so, wie wir uns das vorstellen, die Verlobung, wie es zu unserer Zeit jetzt ist. Früher war das noch ein bisschen anders, ein bisschen strenger. Eine Verlobung war zur Zeit des Neuen Testaments sehr viel bindender als heute. Meist bezahlte der Bräutigam schon bei dieser Gelegenheit zumindest einen Teil des Brautpreises. Und die Verlobung, die normalerweise ein Jahr dauerte, bedeutete, dass Braut und Bräutigam einander öffentlich versprochen waren und die Ehe jedoch noch nicht vollzogen hatten. Naja, das ist auch heute noch ähnlich so, aber wir haben hier Annäherung einer Person des jeweiligen Geschlechts während dieser Verlobungszeit wurden als Ehebruch hier betrachtet, und das ging gar nicht. Das steht schon in 5. Mose 22, Vers 23, kann man es nachlesen. Und so auch im Judentum waren für Abschließung eines Verlobung zwei Zeugen und das Einverständnis des Verlobten und die Erklärung des Bräutigams notwendig. In der römischen Welt genügte es dann aber, bei dem Einverständnis der Verlobten zu bleiben. Auch zum Brauch der Ringübergabe war das auch sehr unterschiedlich. Also im Römischen Reich war das Tauschen der Ringe üblich gewesen, aber ob es diesen Brauch schon früh bereits auch unter den palästinensischen Juden hier gab, ob der üblich war, das ist noch nicht ganz sicher. Was sicher ist, dass Maria höchstwahrscheinlich auf jeden Fall 12 bis 14 Jahre alt war, auf jeden Fall nicht älter als 16 Jahre. Josef war wahrscheinlich so um die 18 bis 20 Jahre alt. Ja, und es ist auch anzunehmen, dass die Ehe mit der Zustimmung von Maria und Josef von ihren Eltern arrangiert wurde. Das war auch üblich damals. Und in Judäa war es dem Verlobten gestattet, sich schon vor der Eheschließung allein miteinander zurückzuziehen. Doch in Galiläa, da wo jetzt auch sie wohnten, hielt man es offenbar nicht für diesen Brauch. Und deshalb ist es anzunehmen, dass die beiden bisher noch nie miteinander allein gewesen waren. Sowas kam gar nicht in Frage. Ja, Maria war mit dem Josef verlobt. Und es fand sich, heißt es, ehe sie zusammenkamen, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Auch dieses ehe sie zusammenkam, spricht natürlich davon aus, dass sie noch keinen geschlechtlichen Verkehr hatten. Also ehe sie zusammenkam, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Ja, die Bibel nimmt oft Ausdrücke, also euphemistische Ausdrücke wie erkennen, erkannt für den Beischlaf. Das ist eben nicht passiert, dass sie nicht erkannte. Auch später in Vers 25 lesen wir, ja, als er von dem Engel das hörte, erkannte sie nicht, bis sie den Sohn gebar. Also auch dort schlief er nicht bis zu der Zeit, wo sie den Sohn gebar. Also sie war schwanger und ja, dass sie schwanger war vom Heiligen Geist, das erfahren wir auch hier in Lukas Evangelium nochmal deutlicher, die ganze Geburtsgeschichte. Hier geht es nochmal darauf aus, dass Jesus besonders sein Name groß gehalten wird, auch von seiner Abstammung, dass er von König David abstammt und so weiter. Das ist hier sehr wichtig und auch sein Name wird in den Vordergrund gelegt und auch, dass eine Jungfrau, also dass dieser alttestamentliche Prophetenwort hier erfüllt wird. Natürlich lesen wir in den anderen Evangelien nochmal einen großen Zusammenhang, was noch alles in dieser Zeit so passiert ist, auch mit den Engeln und den Lobgesängen und die Lobgesänge Marias und Zacharias und so weiter. Also viele andere Dinge noch detaillierter. Kann man im Lukas Evangelium Kapitel 2 ab Vers 1 bis 17 und weiter dann lesen, nachlesen. Aber hier, ja, sie war von Heiligen Geist schwanger. Ehe sie zusammenkam, das war schon ein bisschen komisch für den Josef, dass er sich jetzt sagt, oh, was ist jetzt los? Meine Frau, warum ist sie schwanger? Ja. Und Josef, heißt es in Vers 19, aber ihr Mann, der fromm und gerecht war und sie nicht in Schande bringen wollte, gedachte sie heimlich zu verlassen. Also wir lesen auch hier von Josef, dass er fromm und gerecht war. Das war so ein alttestamentlicher Ausdruck ja, für einen ja, guten Mann, der eben ja, wirklich gläubig, gerecht mit Gott wandelt. Also ein wirklich frommer Mann. Man sieht auch, er will sie nicht zur Schande bringen. Er möchte sie jetzt nicht vor Gericht zehren und dann die Scheidung einreichen. Das war nämlich üblich. Man hätte in der Verlobung sich praktisch schon scheiden müssen, weil es galt schon wie eigentlich ein verheiratetes Ehepaar, wenn sie schon vertraut waren, wenn sie schon verlobt waren. Da musste man einen Scheidebrief einlegen mindestens und unter Zeugen auch das klar machen. Im Alten Testament hätte darauf sogar die Todesstrafe gestanden. Das war, glaube ich, im Neuen Testament dann nicht mehr so der Fall. Aber es war schlimm genug. Aber Josef, er war fromm und gerecht und er wollte sie nicht zur Schande bringen. Deswegen gedachte er, sie heimlich zu verlassen. Ja, also jetzt, genau, das war sein Plan gewesen. Und dann gab es aber einen Traum. Und das lesen wir im Vers 20. Als er noch so dachte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, das alles erlebt Josef in der Nacht im Traum. Und Gott macht ihn klar, also durch den Engel des Herrn, der ihm hier im Traum erscheint und klar macht, dass seine Frau Maria ein Kind vom Geist Gottes bekommt. Also es ist etwas Außergewöhnliches, was noch nie so da gewesen ist und das es auch nirgendwo anders bezeugt gibt, auch in keiner anderen Religion, dass der Geist Gottes ein Kind zur Welt bringt durch eine Frau, durch Maria. Und der soll dann einen Namen bekommen, der Jesus heißt. Ein ganz besonderer Name. Und er erklärt auch, was der Name zu bedeuten hat. Da heißt es, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Ja, der Name Jesus, aramäisch heißt er Yeshua, auf Griechisch Jesus. Und Yeshua bedeutet auf Hebräisch, Gott ist Rettung. Und Eltern gaben ihren Kindern meistens Namen, die eine Bedeutung hatten. Doch wenn Gott selbst den Namen bestimmte, so wie hier, kam ihm natürlich eine ganz besondere Bedeutung zu. Ja, das Alte Testament lehrte, dass Gottes Volk zur Zeit des Messias gerettet werden würde. Die jüdischen Leser des ersten Jahrhunderts verbanden hier mit dieser Rettung allerdings weit mehr als die persönliche Vergebung. Sie beteten, dass der Tag kommen möge, an dem Gott sein Volk von den Folgen seiner Sünde aus der Knechtschaft seiner Feinde erlöse. Und viele glaubten, diese Erlösung würde eintreten, wenn ihr Volk sich als Ganzes änderte und von ganzem Herzen zu Gott bekehrte. Aber Jesus aber kam, um sein Volk von den persönlichen Sünden und damit von dem Gericht zu erlösen. Also sie erwarteten auch einen Messias, der sie aus der Knechtschaft, aus der Feindschaft, aber auch der, ja, zum Beispiel der Römer jetzt in dem Fall im Neuen Testament befreien würde. Aber dieser Jesus, der kam im ersten Sinne darum, um sie von den Sünden zu befreien. Ja, nur in Jesus Christus, in dem Namen, gibt es Rettung. Jesus ist auch der Name über allen Namen, lesen wir im Neuen Testament. Wir lesen, wenn wir in seinen Namen bitten, dann werden wir erhört. Oder wenn wir uns in seinen Namen versammeln, das ist ganz wichtig. Oder in seinen Namen predigen, heißt es später. In seinen Namen weisen wir Untreue zurecht. Um seines Namens willen werden wir Verfolgung leiden. Vor seinem Namen wird sich jedes Knie beugen. Mit diesem Namen zeigt er sich als der Auferstandene. Also Jesus ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Name. Und es, ja, er wird hier vom Engel verkündigt. Yeshua, der Retter. Gott hilft, Gott rettet. Gott ist der Retter, Gott ist der Helfer. Und den finden wir schon im Alten Testament, auch den Namen in Josua oder Joshua, wie man ihn nannte. Nach Mose, der große Führer Israels, der das Volk ins verheißene Land brachte. Und darin ist er ein Bild für Jesus, der die Gläubigen aus der sündigen Welt zur himmlischen Herrlichkeit führt. Auch hier wieder ein alttestamentliches Bild, was ins Neue übertragen wird. Also Jesus, Josua, der das Volk in die Herrlichkeit führt, in das gelobte Land, so werden, wird Jesus uns auch in die Herrlichkeit hineinführen. Ja, und dann gibt es noch eine zweite Person. Und die gibt es auch im Alten Testament mit gleichem Namen, Joshua. Und das war ein Hohepriester. Und ihm wird der prophetische Blick auf einen Spross gewährt in Zacharia 6, Vers 11 und Jesaja 4, Vers 12 zum Nachhinein. In diesem Spross ist der künftige Messias zu sehen. Auch dort wieder ein Hinweis darauf, der Spross, der zukünftige Messias, der ist auch dieser Jesus Christus, von dem hier die Rede ist. Ja, ein besonderer Name. Er kommt, um zu retten, um dem Volk die Sünden zu vergeben. Und er ist außergewöhnlich, weil er hat keinen Vater. Er ist aus dem Himmel. Er ist vom Heiligen Geist. Er ist selbst von Gott. Das Einzige, was er hat, ist eine Mutter. Warum ist das wichtig, dass er eine Mutter hat? Das wissen wir auch aus dem Alten Testament. Da ist es in Genesis, 1. Buch Mose, Kapitel 3, Verse 14. Da gibt es einen Fluch, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, sprach Gott zu der Schlange, die Eva dort verführt hatte. Da sprach Gott in Vers 14, Kapitel 3, Vers 14, der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allem Tieren auf den Felde. Auf deinen Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Ja, so diese Prophezeiung von Gott ganz am Anfang der Bibel, im ersten Buch, in den ersten Kapiteln, gleich nach der Sünde, sagt Gott, ich mache es wieder gut. Der Schlange wird den Kopf zertreten, aber die Schlange wird dir in die Ferse stechen. Und das ist der Same der Frau. Es geht ja um den Samen der Frau, der Schlange den Kopf zertreten wird. Also es wird von Eva irgendwann ein Nachkomme kommen, derjenige, der wird der Retter kommen. Deswegen ab da wartete man eigentlich schon auf einen Retter, der wieder alles gut macht, sozusagen die Beziehung zu Gott wiederherstellt, der Schlange den Kopf zertritt, Sieg über den Tod und über den Teufel. Ja, Adam, der nannte seine Frau Eva, auf Hebräisch hieß das eigentlich Chava, und Chava heißt die Mutter aller Lebendigen. Das lesen wir in Vers 20 in Genesis Kapitel 3, Vers 20. Mutter aller Lebendigen, die da leben. Ja, und deshalb, Jesus Christus ist auch von Chava, also durch Maria, auch durch eine Frau, auf die Welt gekommen. Auch das hat sich erfüllt. Auch er ist der Lebende. Und er ist besonders der Auserwählte, der Schlange den Kopf zertreten wird. Und ja, Jesus sein Leben, das war darauf ausgerichtet, zu retten, uns Menschen zu retten von den Sünden und den Teufel zu besiegen auch dadurch. Also Jesus hat so eine Kraft in den Namen, er sagt, er wird sein Volk retten. Das heißt, er wird von der Schuld der Sünde retten, er wird von der Macht der Sünde retten und er wird vor dem kommenden Gericht retten. Ja, und gleichzeitig zertritt er den Kopf der Schlange. Also da, wo Jesus seine Ferse durchstochen worden ist am Kreuz auf Golgatha auch, ist ja so richtig deutlich geworden, dort am Kreuz, wo auch seine Fersen durchstochen wurden mit großen Nägeln, da heißt es schon im Alten Testament, du wirst ihn in die Ferse stechen, ja, aber er wird dir den Kopf zertreten. Das heißt, im gleichen Moment hat auch Christus gesiegt am Kreuz, da wo er durchstochen worden ist in der Ferse, dort hat auch Jesus gesiegt und der Schlange eigentlich schon den Kopf zertreten. Da hat der Teufel, die alte Schlange, dort im Garten Eden schon verloren, hat den Kampf verloren. Das wird alles hier deutlich in diesen Versen. Die sind auch sehr alttestamentlich geprägt. Und hier wird jedem jüdischen Leser klar, hier ist jetzt endlich der gekommen, der Messias, der Jesus, der sogar einen Namen trägt als Retter. Er kommt als Retter, er kommt als Helfer. Und nicht nur das, sondern noch viel mehr, das lesen wir gleich in den nächsten Versen, was er noch alles ist. Ja, außergewöhnlich hier, und da lesen wir dann in Vers 22, also er hat hier diese Prophezeiung aus dem Alten Testament erfüllt und jetzt kommt noch eine Erfüllung des Alten Testaments. Hier wird sogar Matthäus begründen und sagen in Vers 22, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. In Jesaja 7, Vers 14 heißt es nämlich, siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt Gott mit uns. Also hier wieder eine alttestamentliche Prophetie, die klar und deutlich spricht, wo der Jesaja auch 600 bis 700 Jahre vor Christus vorausgesagt hat, eine Jungfrau, tatsächlich eine Frau, die noch von keinem Mann gewusst hatte, wird schwanger und wird einen Sohn gebären, und der Immanuel heißen soll. Und Immanuel, der Name, der steht hier für ein Programm. Also nicht nur für den Namen Jesus, sondern für das Programm, dass der Name oder den Jesus fahren wird. Das heißt, Gott ist mit uns. Das heißt, übersetzt sagt er uns sogar, Gott ist mit uns, Immanuel. Also es ist nicht irgendwer, sondern es ist Gott persönlich, der mit uns ist. Also wenn Jesus Christus geboren wird, dann ist es auch hier Gott drin zu finden in Jesus Christus. Ja, das ist wunderbar zu wissen, dass wir einen Retter haben, dass dieser Retter nicht irgendwer ist, sondern Gott vom Himmel her, der vom Himmel gekommen ist, diese außergewöhnliche Geburt auf Erden, um uns von Sünden zu retten. Das Volk Israel, aber das Volk steht auch hier für die ganze Welt, bis ans Ende der Welt. Da steht auch das ganze Matthäus-Evangelium dafür. Und Maria und Josef hatten diesen wunderbaren Auftrag, auch Josef, diesen Jesus auch als Vaterrolle zu erziehen und als Mutter. Deswegen waren sie besonders dafür geeignet. Sie waren fromm und gerecht. Das heißt nicht, dass sie völlig sündlos waren. Auch sie hatten natürlich Buße und alles immer wieder nötig gehabt. Aber sie waren besonders gläubig und sie waren besonders dort in der Rolle, immer die Gegenwart Gottes aufzusuchen und den Willen Gottes zu tun. Wie auch schon alttestamentliche prophetische Vorbilder. Und dann lesen wir hier nach dieser wunderbaren Prophezeiung, die sich hier so schön erfüllt hat, wo uns Gott klar macht, das, was mein Wort sagt, was es voraussagt, das wird sich erfüllen. Manchmal dauert es ein paar hundert Jahre oder ein paar Jahre, aber es wird sich erfüllen, ganz sicher und ganz klar. Und da können wir uns darüber freuen, wenn wir das Alte Testament lesen und wir lesen Dinge, die sind noch nicht eingetroffen, auch Verheißungen über das Volk Israel oder über seine Gemeinde, dann dürfen wir uns darüber freuen, auch im Neuen Testament, dass das alles eintreffen wird. In Vers 24 heißt es dann, und Vers 25, der Abschluss, als nun Josef vom Schlaf erwachte, jetzt wacht er wieder auf, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesus. So, bis hierhin, Josef erwacht vom Schlaf, und er tut genau das, was der Engel des Herrn ihn befohlen hatte. Er nimmt die Frau zu sich, das heißt, er heiratet jetzt Maria. Und das ist wunderbar zu lesen. Josef handelt wie die Männer, auch Frauen des Alten Testaments, die dem Ruf Gottes gehorchten. Auch wenn das alles Erwägungen des gesunden Menschenverstands zuwiderlief. Ja. Die jüdische Eheschließung bestand in einer Abmachung bei der Verlobung. Der eigentliche Ehevertrag umfasste darüber hinaus eine finanzielle Regelung zwischen den Familien, eine Zeremonie und dem Vollzug der Ehe, durch den die Ehe bestätigt wurde. Normalerweise in der ersten Nacht der sie siebentägigen Hochzeitsfeier und Josef heiratete Maria offiziell, schiebt diesen letzten Schritt jedoch bis nach der Geburt Jesu auf. Und das ist wunderbar, wenn wir das auch von Josef lesen. Ja, er war wirklich fromm und gerecht. Er konnte sich auch da in Zurückhaltung, in Demut lernen. Und ist wunderbar, auch da von Josef zu lernen, indem er genau das tut, was Gottes Wille ist. Er erkannte sie nicht, das heißt, er schlief nicht mit Maria, bis sie den Sohn gebar. Und dann kam Jesus auf die Welt. Und im Zusammenhang von natürlich den ganzen Neuen Testament und anderen Schriften wissen wir, dass Jesus und Maria, dass Josef und Maria auch andere Kinder noch zeugten danach, nachdem Jesus auf die Welt kam. Und Jesus fand ja auch noch Brüder, Geschwister. Und ja, das werden wir dann auch noch entdecken. Bis hierhin die Geburtsgeschichte von Jesus Christus, welch übernatürliche Geburt, ein Jesus, wir haben gelernt, wer er ist, was sein Name bedeutet, wir haben von Maria und Josef, von diesen frommen und gerechten Menschen gehört, die Gott auserwählt hat, dies zu tun, Eltern von Jesus Christus zu sein und dieser ja, auch dadurch ist Jesus in die Davids Linie gekommen, das heißt in die Linie des König Davids. Und er ist der wahrhaftige König. Er kommt aber nicht als um zu herrschen und um die Feinde zu vertreiben, sondern er kommt als erstes erstmal um zu retten und von den Sünden zu befreien. Aber Jesus wird auch ein zweites Mal wiederkommen, wissen wir auch aus der Bibel. Und dann kommt er als der König der Könige, der herrschen wird. Er kam das erste Mal in Niedrigkeit, um zu retten und die Werke des Teufels zu zerstören. Und er wird wiederkommen, um zu herrschen. Der Herr segne uns dabei beim Nachdenken über diese wunderbaren Worte aus dieser Geburtsgeschichte Jesu zu wissen, Gott ist mit uns. egal in welcher Zeit, Immanuel. Das ist sein Plan, der Plan Gottes, Gott ist mit uns und jetzt erst recht in Jesus Christus. Amen.